einfach beides zu sehen. Konflikte sind Teil einer vitalen Beziehung, aber auch wieder das Aufeinanderzukommen, dieses Vergeben, dieses Entschuldigen.
In Deutschland wird ja rund jede dritte Ehe geschieden. Es gibt immer weniger Menschen, die heiraten, die überhaupt verbindlich Partnerschaft leben wollen. Ist Ehe überhaupt noch ein zeitgemäßes Konzept?
Und wenn da keine gute, stabile Bindung da ist, hat das Kind keine Bindungsfähigkeit. Und das sieht man heute in unserer Gesellschaft, dass das bei ganz vielen Menschen einfach nicht mehr da ist.
Bis dass der Tod uns scheidet. Passt das noch in unsere Zeit? In Deutschland wird rund jede dritte Ehe geschieden. Und immer weniger Menschen wollen verbindlich Partnerschaft leben. Dabei sind erfüllende Beziehungen die Quelle des Glücks. Das zumindest sagt die Familien- und Paarberaterin Esther Dürrstein. Wie kann Partnerschaft gelingen? Darüber spreche ich heute mit ihr und mit dem Musiker und Pastor Chris Stühn. Mein Name ist Kim Diehl und ich begrüße dich ganz herzlich zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich drüber. So, und jetzt sitze ich hier bei Esther und bei Chris. Herzlich willkommen euch beiden. Schön, dass ihr da seid.
Danke.
Dankeschön.
Chris, du bist mittlerweile seit 9 Jahren mit deiner Frau Henny verheiratet. Und wer euch kennt und so ein bisschen auf Social Media verfolgt, weiß, dass ihr einen Beziehungspodcast habt. Ihr macht Musik zusammen und ihr seid Eltern. Und zumindest von außen hat man so den Eindruck, als würde es euch miteinander so richtig gut gehen. War das immer so?
Ich glaube, jeder, der so auf den sozialen Medien aktiv ist, der weiß, man sieht immer ein Stück weit auch das, was man natürlich auch zeigen möchte. Man sieht die Highlights. Und unser Anliegen mit den Social-Media-Kanälen ist natürlich, Ehen, Beziehungen und auch unsere Followerschaft zu ermutigen. Aber um einfach mal ein Beispiel zu nennen, gerade am Anfang, wir haben relativ jung geheiratet für deutsche Verhältnisse.
Wie alt wart ihr?
21 und 24 und sind dann direkt in eine Studentenstadt gezogen nach Münster, hatten eine neue Wohnung, waren auf der Suche nach einer neuen Kirchengemeinde, haben gerade einen neuen Beruf angefangen, also ganz viele Elemente, die so auf unsere Ehe direkt eingeprasselt haben. Und zusätzlich kam dann noch dazu, dass mein Schwiegervater einen Herzinfarkt bekam. Und das waren alles so Elemente, wo wir erstmal klarkommen mussten. Wir mussten uns eingrooven und wir haben es aber geschafft in dieser herausfordernden Zeit. Und rückblickend würden wir sagen, dass wir jetzt nicht unbedingt dankbar waren für diese Zeit, aber diese Zeit uns half, auch in der Ehe klarzukommen und uns zurechtzufinden.
Klingt nach krassen Herausforderungen, gerade für so eine junge Ehe. Wir werden nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, was euch da auch geholfen hat. Ja. Ihr habt ja jetzt 2 Kinder, ne? Ihr seid Eltern geworden und das bedeutet ja auch Veränderungen für so eine Ehe. Hat sich da zwischen eurer Beziehung auch was verändert?
Absolut. Also wir waren verheiratet und dann hat unser Mentor damals gesagt, hey, wenn ihr es könnt, wartet erstmal noch mit eurem Kinderwunsch. Und wir haben dann auch ein bisschen gewartet und nach 5 Jahren, nachdem wir verheiratet waren, kamen dann die ersten Kinder. Und diese Zeit haben wir unglaublich genossen. Und als dann unser erster Sohn kam, wurde unser Leben wirklich auf den Kopf gestellt. Du bist erstmal total fremdbestimmt, also im Positiven fremdbestimmt und hast eine andere Verantwortung. Du kannst nicht erstmal zunächst fragen, okay, was möchte ich eigentlich, sondern wie geht's meinen Kindern gerade, wie geht's meiner Frau? Und wir haben uns oft so gesagt, dass wir uns öfters mal die Frage stellen, wie kann ich dich gerade in dieser Situation unterstützen? Wie kann ich dich gerade als Mama unterstützen? Und Henny fragt mich oft, hey, wie kann ich dich gerade als Papa unterstützen? Also Kinder zu bekommen, ich glaube, das können jede Elternteile sagen, verändert das Leben um 180 Grad.
Esther, du setzt dich als Familien- und Paarberaterin dafür ein, dass Beziehungen gelingen. Mhm. Warum ist dir das so ein Herzensanliegen?
Weil ich selber das erlebt habe, wie wichtig Beziehungen sind. Und ich habe einfach eine Leidenschaft für Beziehungen auf unterschiedlichen Ebenen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir eine gute Beziehung zu uns selber haben, zu unseren Menschen, in dem Fall dem Ehepartner oder Partner, aber auch zu Gott. Und das ist eine dreidimensionale Beziehung. Und ich habe einfach selber erlebt, dass da, wo ich in gesunden Beziehungen lebe, einfach auch ein unheimliches Glück und Zufriedenheit kommt. Das heißt nicht, dass man auch mal Herausforderungen hat, absolut. Aber dass man sich denen stellt und dann auch lernt, durch diese Herausforderung durchzugehen und dann zu erleben, dass einen die auch noch zusammenschweißen können.
Was sind denn gute oder gesunde Beziehungen?
Gute und gesunde Beziehungen sind, wenn du einfach in einer gewissen Offenheit miteinander umgehen kannst, wenn du total vertraut bist, wenn du dich fallen lassen kannst, wenn du deine guten und deine schlechten Seiten zeigen kannst. Ich sage immer, das ist so wie der Schöpfungsgedanke am Anfang. Ja? Adam und Eva waren nackt, aber die haben sich nicht geschämt. Die waren einfach total vertraut. Und wenn das in unseren Beziehungen so ist, dass wir uns öffnen können, die Hosen runterlassen können für gute und für schlechte Sachen, dann ist es, was uns unheimlich verbindet. Und wenn wir dann noch einander verstehen und das auch akzeptieren, dass mein Ehepartner vielleicht anders ist wie ich und es auch anders sieht wie ich, weil wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten, und das auch zu bejahen, dann schafft es ein gutes Fundament.
Wenn ich kurz ergänzen darf, also ich finde, gesunde, vitale Beziehungen sind auch für mich, also zum einen spürt man das auch, wenn man im Raum mit Menschen ist, wo man merkt, die Beziehung ist gesund, die ist vital, wo sich der Charakter einer Person, des Ehepartners auch entfalten kann. Also ich bringe ja auch gewisse Begabungen mit in die Ehe, in diese Beziehung hinein. Und wenn die total eingedämmt werden, würde ich mir die Frage stellen, ist diese Beziehung vital? Ist es eine gesunde Ehe, wo wir längerfristig wirklich nach vorne in die Zukunft schauen können? Oder habe ich wirklich die Chance, meine Begabung in einem gewissen Rahmen auch zu entfalten? Das wäre für mich auch so ein Aspekt, was für eine gesunde Beziehung, für eine gesunde Ehe dann steht.
Also du bist selbst auch seit 1996 mit Martin verheiratet. Das ist ja auch schon eine ganz lange Zeit. Was hat euch denn geholfen, über all die Jahre hinweg gemeinsam durchs Leben zu gehen, durch die Höhen und die Tiefen, die so ein Leben ja auch bereithält?
Einfach immer auch dieses Echtsein, nicht was vorspielen, und auch einfach dieses Sagen, was mir nicht passt. Das habe ich zum Beispiel lernen müssen. Das kannte ich aus meiner Herkunftsfamilie nicht. Auch zu gucken, wo sind denn meine Bedürfnisse, was brauche ich auch als Mutter? Ja, wir haben 4 Kinder und da war es oft turbulent. Und dann hat es mir auch oft geholfen, dass Martin einfach gefragt hat, was brauchst du? Brauchst du mal Raum für dich? Also dem anderen auch seinen Raum gewähren.
Chris, in eurem Beziehungspodcast redet ihr auch viel über Herausforderungen. Du hast vorher auch schon angesprochen, dass es gerade zum Start eurer Ehe auch Herausforderungen gab. Was sind denn so die größten Stolpersteine deiner Meinung nach in Beziehungen?
Ja, Stolpersteine, ich finde dieses Wort sehr passend, weil Stolpersteine ja meistens in den Weg gelegt werden oder einfach im Weg sind und man darüber ins Fallen kommt. Also die Ehe, die Beziehung, in der man sich gerade befindet, irgendwie ins Stolpern gerät. Und das, ich glaube, da gibt es eine ganze Palette. Das können Finanzen sein, das können auch Kinder sein oder auch ein unerfüllter Kinderwunsch. Um noch mal ein bisschen zurückzuspulen, als ich verlobt war mit meiner Frau, mit der Henny, meine Kirchengemeinde hat in den USA eine Partnerschaft. Und wir haben damals schon eine richtig gute Beziehung aufgebaut zu dem Pastor, der dann auch unser Mentor wurde. Und er lud uns ein für ein Gemeindepraktikum in seiner Kirchengemeinde. Und er hat uns dann ein Jahr lang tatsächlich begleitet, also wirklich eine Ehevorbereitung gegeben. Das war richtig gut für uns. Und er hat gesagt, hey, trefft euch mal mit 3 verschiedenen Paaren aus der Kirche. Ein Paar, was ein Jahr verheiratet ist, ein Paar, was 5 Jahre verheiratet ist und ein Paar, was 30 Jahre verheiratet ist. Und stellt all diesen Paaren die gleiche Frage. Erstens, was macht eine Ehe stark? Was sind eure Grenzen, also auch eure Leitplanken für eine Ehe? Und was sind Stolpersteine auch in der Ehe? Oder was ist nicht so gut in der Ehe? Was sind Herausforderungen? Und was ich spannend fand, alle Ehepaare waren sich in vielen Punkten verschieden. Anders haben sie geantwortet, aber in einem Punkt waren sie gleich. Sie hatten Vorbilder in ihrer Ehe. Und immer wenn wir merken, es kommen herausfordernde Zeiten, haben wir uns immer Leute an die Seite gesucht, die in unser Leben gesprochen haben, die wirklich gesagt haben, die es gut mit uns meinten. Und das sind meistens Leute gewesen, die ehrlich sind, die nicht unbedingt das sagen, was man hören will, aber das, was man braucht. Früher oder später werden Krisen kommen. Es werden diese Stolpersteine kommen, von denen du gesprochen hast. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und wir haben gelernt, werden jetzt nächstes Jahr 10 Jahre verheiratet sein, wirklich Leute mit ins Boot zu holen, mit denen zu sprechen und einfach eine Außenperspektive einzuholen. Und das hat uns bisher richtig geholfen.
So dieses Wissen, dass man quasi nicht alleine unterwegs ist und auch nicht sein muss.
Genau, dass man nicht alleine ist und wirklich ehrlich erstmal miteinander spricht, was ist gerade so dieses Problem, was wir hier haben, und dann dieses Problem, wenn man Leute hat, gemeinsam dann bearbeitet.
Das ist ja auch einfach ein Prinzip, dass da, wo ich mit Schwierigkeiten herauskomme und sie nicht deckel, da verlieren sie ein Stück weit auch an Macht.
Du hast ja als Paarberaterin auch schon ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten begleitet. Aus deiner Erfahrung heraus, was sind so die Herausforderungen, warum Beziehungen kriseln oder vielleicht auch in die Brüche gehen?
Da gibt es natürlich viele Gründe für. Ein Grund ist absolut auch die eigene Persönlichkeit. Es ist ja oft so, dass die Gegensätze sich anziehen wie so ein Magnet. Und dann ist man in der Verliebtheitsphase und man glaubt, das bleibt immer so. Und nach 2 Jahren ändern sich die Hormone und die Verliebtheitsphase ist ganz normal, geht weg. Und plötzlich denkt man, ich habe den falschen Partner geheiratet. Und man stößt sich an dem, was man vorher gar nicht gesehen hat. Ja, Liebe macht blind, aber wenn man verheiratet ist, hat man geöffnete Augen. Und dann denkt man, man hat den falschen Partner geheiratet. Und das dann zu erklären, diese unterschiedlichen Persönlichkeiten, ist er eher personenbezogen, ist er eher sachbezogen, weil in einem Streit sind ja beide dann mal der Meinung, sie haben recht. Aber der eine ist mehr sachbezogen und der andere mehr personenbezogen. Und es sind einfach Perspektiven. Und das ist oft, was zu Stolpersteinen in der Ehe führt. Weil ich verstehe den anderen ja nicht. Ich denke ja immer, dass jeder so denkt, wie ich denke. Und da gibt es Unterschiede. Und das Zweite, was ich immer beobachtet habe, ist einfach, wenn die Kinder kommen, dann wird nicht mehr viel in die Paarbeziehung investiert. Man verliert sich als Paar. Man ist ein tolles Team. Aber man verliert sich komplett, weil der Fokus auf die Kinder ist. Und da haben sich ganz, ganz viele Ehen oder auch Partner verloren. Und dann merken sie es erst, wenn es schon fast zu spät ist. Weil es verbindet nichts mehr. Die Gefühle lassen nach. Und ich sage, das ist wie so bei so einem Auto. Ja? Wenn das neu ist, kümmere ich mich noch aktiv drum. Und wenn es mal älter ist, ja, dann mache ich keine Pflege mehr. Aber jede Ehe muss gepflegt werden. Und wenn wir nur den Fokus auf die Kinder richten, ist das ungesund.
Ich würde da auch noch ergänzend zu sagen, ich glaube, Erwartungen spielen auch eine große Rolle. Also mit welchen Erwartungen gehe ich eigentlich in eine Beziehung, in eine Ehe rein? Und ich erlebe das so in meiner Generation, auch in der etwas jüngeren Generation, so 20 bis Ende 20, dass ein Bild skizziert wurde, vielleicht auch so in der christlichen Bubble, dass Ehe so das Level 10 von 10 ist. Wenn du erstmal verheiratet bist, dann läuft es in deinem Leben, dann wird alles gut, dann hast du so das christliche Ziel erreicht. Und dann, wie du sagst, wachen die Leute auf, nach 1-2 Jahren merken, wow, wir haben ja richtig vielleicht finanzielle Sorgen. Okay, wir sind beruflich, müssen wir uns nochmal neu umorientieren. Und das sind alles Herausforderungen, die diese Ehe dann konfrontieren.
Wie sollte man da ansetzen?
Ich glaube, klar, der Punkt, Leute von außen einholen, zu artikulieren, was ist gerade das Problem an sich und auch realistische Erwartungen an einzelne Situationen im Alltag zu stellen. Wir machen das zum Beispiel mal so, um einfach ein praktisches Beispiel mal zu nennen. Wir haben jeden Sonntag, schauen meine Frau und ich so auf die Woche. Wir haben einen synchronisierten Kalender auf unseren Smartphones und immer wenn wir einen Termin eintragen, ploppt das auch bei ihr auf und dann gucken wir, wie wird eigentlich diese Woche? Und dann frage ich auch meine Frau ganz bewusst, hey, was sind denn deine Erwartungen an diese Woche? Wo kann ich dich unterstützen? Weil wir haben in der Vergangenheit gemerkt, wenn wir das nicht machen, dann rutschen wir in so eine volle Woche hinein und wir lassen uns außer Acht, wir kümmern uns nicht umeinander. Unsere Erwartungen werden eben nicht getroffen und Unzufriedenheit kommt auf und dann entsteht auch meistens ein Konflikt oder dann ein Streit.
Was hinter diesen Erwartungen steht, sind ja oft die verborgenen Bedürfnisse, Grundbedürfnisse. Und die sind ja auch unterschiedlich. Und wenn es dann knallt oder wenn es zu Konflikten kommt, dann ist es ja immer deshalb, weil irgendein Bedürfnis nicht gestillt worden ist. Und dass man da nicht einfach schnell wieder Schwamm drüber und, weiß ich, schnelle Lösung findet, sondern vielmehr guckt, warum eskaliert es immer wieder an dem Punkt? Warum kommen wir immer wieder an diesem Punkt in Streit? Sich da mal zu fragen, was steckt denn eigentlich dahinter? Welches Bedürfnis, Grundbedürfnis ist einfach verletzt worden. Da gibt es ja die 5 Sprachen der Liebe, wie Lob und Anerkennung, Zeit miteinander zu verbringen oder auch Geschenke, die Hilfsbereitschaft, der Körperkontakt. Auch das spielt ja eine große Rolle. Und es ist halt bei einem Ehepaar immer so, die ja aus 2 Personen besteht, dass die Bedürfnisse in allen Bereichen unterschiedlich sind. Ich habe ein anderes Schlafbedürfnis wie mein Mann, ich habe ein anderes Essensbedürfnis wie ein Mann. Und es gilt durch alle Bereiche. Bereich der Sexualität, des Austausches und darüber auch einfach reden, ins Gespräch kommen. Was sind denn deine Bedürfnisse? Was brauchst du?
Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass es auch wichtig ist, sich Hilfe zu suchen. Ab wann sollte man als Paar denn zu dir in die Beratung kommen?
Am besten schon davor, schon da gewesen. Also am besten, wenn man vorhat, verbindlich zusammenzugehen, Ehevorbereitungskurs, wo man genau diese Punkte wie Persönlichkeit, Kommunikation, Sexualität, Erwartungen, einfach die Punkte anspricht, auch auf die Herkunftsfamilie, die ja auch mit in die neue Familie hineinspielt und dann einfach die Punkte im Vorfeld schon ansprechen, obwohl sie vielleicht noch gar nicht ein Problem sind, aber einfach mal gucken, wo könnte was kommen. Und dann sage ich mal regelmäßig, wie so beim Auto, TÜV, regelmäßig einfach reflektieren. Das müssen keine Problemgespräche sein. Und ich sage, wenn ein Ehepaar kommt und sagt, ich habe gar keine Probleme, dann weiß ich, sie haben ein Problem.
Weil also jedes Paar hat Probleme?
Natürlich. Wir sind nicht vollkommen. Und wenn ich es bin, dann ist es mein Mann nicht. Also habe ich auch ein Problem und umgekehrt. Also jeder hat seine Herausforderung und den müssen wir einfach ins Auge schauen und das nicht übertünchen und denken, das ist nicht so. Gerade in dieser christlichen Bubbleblase, da wird dann oft nach außen so gelebt, als wäre alles in Ordnung.
Und ich würde auch so dieses Bild mit einbringen, also wenn du einen Feuerlöscher im Haus hast, dann guckst du nicht erst nach dem Feuerlöscher, wenn das Haus brennt, sondern du weißt hoffentlich vorher, wo dieser Feuerlöscher hängt und du weißt auch vorher die Nummer der Feuerwehr. Also sowas Präventives zu machen, finde ich absolut sinnvoll und würde ich auch unterstreichen.
In Deutschland wird ja rund jede dritte Ehe geschieden. Es gibt immer weniger Menschen, die heiraten, die überhaupt verbindlich Partnerschaft leben wollen. Ist Ehe überhaupt noch ein zeitgemäßes Konzept, Chris?
Also aus meiner subjektiven Sicht würde ich sagen, auf jeden Fall. Ich will die Ehe meiner Eltern nicht glorifizieren, aber ich bin dankbarerweise in einer sehr gutherzigen und vergebungswilligen Ehe aufgewachsen. Und ich würde immer noch sagen, dass Ehen wirklich gewinnbringend sind für die Kindererziehung und gewinnbringend sind auch für unsere Gesellschaft. Von daher.
Was an Ehe ist gewinnbringend für Familie und die Gesellschaft?
Ja, dass Mann und Frau beständig bei den Kindern sind und dass sie sich ein Versprechen gegeben haben. Wir gehen eben durch Höhen und durch Tiefen. Und wenn es einmal kriselt, dann lassen wir eben nicht das Handtuch fallen, sondern wir sind für die Familie. Komme was wolle und komme auch mit den Kids was wolle, wir sind für diese Beziehung. Und ich glaube, wenn du eben nicht diesen Bund hast, kannst du das sehr, sehr leicht über einen Haufen werfen. Und eine Ehe ist für mich persönlich mehr als einfach nur ein Vertrag. Klar sind wir vorm Staat Mann und Frau und haben das wirklich im Standesamt auch bestätigt. Aber vor Gott ist eine christliche Ehe mehr als das. Es ist so richtig ein fester Bund. Wir haben uns ein christliches Versprechen gegeben. Und das ist auch das, wo ich jetzt rückblickend auf 9 Jahre Ehe merke, das ist wirklich das, was hält in schwierigen Zeiten. Weil wir immer uns da wieder darauf zurückbesinnen, hey, wer ist eigentlich hier der Schreiber unserer Ehe? Sind wir das als gefallene Geschöpfe? Nee, es ist eigentlich derjenige, der uns gewollt hat, der es gut mit uns meint. Und das ist Gott an dieser Stelle. Genau.
Weil dort einfach auch feste, verbindliche Bindung entsteht. Und das ist das, was wir brauchen. Dafür sind wir ja geschaffen worden. Es heißt ja, wir sind zum Ebenbild Gottes geschaffen. Im Deutschen sieht es so aus, als ob wir so aussehen würden wie Gott. Aber das heißt, dass wir in Beziehung leben können und Bindung eingehen können. Und da ist die Ehe halt von Gott gestiftet, dass die auch geschützt ist in dem Rahmen der Ehe. Deshalb ist die Ehe überhaupt gar kein Auslaufmodell, sondern die Ehe gibt eine noch viel tiefere, verbindliche Bindung, so wie es heißt, bis dass der Tod euch scheidet. Und in dieser engen Bindung kann auch eine neue Generation gut heranwachsen. Die kann bindungsfähig werden. Und die Bindungsfähigkeit wird ja in den ersten Ehelebensjahren gelegt. Und wenn da keine gute, stabile Bindung da ist, hat das Kind keine Bindungsfähigkeit. Und das sieht man heute in unserer Gesellschaft, dass das bei ganz vielen Menschen einfach nicht mehr da ist, diese Bindungsfähigkeit.
Ihr habt gerade beide schon gesagt, dass ihr auch eure Ehe mit Gott, sage ich mal, lebt oder nach biblischen Maßstäben lebt und gestaltet. Was aus der Bibel hilft euch denn an Prinzipien, an einem Leitfaden oder so, um eine gute Partnerschaft, eine vitale Beziehung, wie du gesagt hast, zu leben? Esther, fang du mal an.
Ja, dieser Spruch, lass die Sonne nicht untergehen, bevor dein Zorn nicht gestillt ist, haben wir uns als Prinzip gemacht, dass wir Konflikte möglichst auch am gleichen Tag lösen können. Wir haben uns vorgenommen, und das machen wir auch, jeden Abend miteinander ein Stück aus der Bibel zu lesen und zu beten. Und man kann nicht mit jemandem beten, wenn man noch zornig aufeinander ist.
Stimmt.
Und das ist eine total gute Rückversicherung. Und wenn wir dann im Bett liegen und immer noch sauer sind, ist immer noch nicht auf, und dann kannst du nicht einfach so beten. Und dann sind wir quasi mehr oder weniger uns selber auferlegt, das zu lösen. Und wenn wir das nicht schaffen, das kam auch schon 2-3 Mal vielleicht vor, dann hat irgendeiner von uns gesagt, okay, wir haben uns jetzt totgeredet, ich habe geheult, er war genervt, dann betet einer jetzt dafür, dass Gott uns hilft, diesen Konflikt zu lösen, dass wir wenigstens einschlafen können.
Ja. Also ich kann das nur unterstreichen. Ich glaube, ein Wert, den wir im christlichen Glauben haben oder der den christlichen Glauben bestimmt, ist der Wert der Vergebung. Dass Gott uns Menschen vergeben hat durch seinen Sohn Jesus und dass wir auch einander vergeben können. Das klingt in der Theorie super leicht, aber praktisch ist es nicht immer super leicht. Ich habe eben schon die Ehe meiner Eltern so ein bisschen andeuten lassen. Ich will die nicht glorifizieren. Wir haben sicherlich nicht alles richtig gemacht, aber in einem Punkt, das habe ich nämlich bis heute mit. Nach jedem Konflikt, den ich erlebt habe, jeden Streit, den ich auch mitbekommen habe, sind meine Eltern abends noch in mein Zimmer gekommen. Ich habe noch 2 Geschwister oder das Zimmer meiner Geschwister, und haben gesagt, hey, ihr habt es mitbekommen, wir hatten einen Streit, aber es tut uns einfach leid, Entschuldigung dafür. Und einfach beides zu sehen, Konflikte sind Teil einer vitalen Beziehung, aber auch wieder das Aufeinanderzukommen, dieses Vergeben, dieses Entschuldigen. Und wenn das beides präsent ist, und das ist zutiefst im christlichen Glauben verankert, dann würde ich sagen, da hat man eine Chance auf eine gesunde und auf eine vitale Ehe, auf eine vitale Beziehung.
Es gibt in den USA 2 Studien, die besagen, erstens, Paare, die miteinander beten, ist die Scheidungsrate unter 1%. Also das ist wie so ein Klebstoff, der zusammenhält. Also wirklich dieses dauerhafte, anhaltende Beten. Und zweitens, Paare, die dankbar füreinander sind, auch in Krisen. Das ist so dieser Teflon-Effekt. Weil wenn ich nicht dankbar bin, dann sehe ich eher immer das, was nicht gut läuft. Und ich kann 100 Sachen oder 1000 Sachen an meinem Partner sehen, die nicht gut laufen. Aber wenn ich meinen Fokus immer darauf richte, dann bin ich ja dadurch immer wieder neu verletzt und immer wieder enttäuscht. Aber wenn ich auch mal sehe, was er Gutes macht und was mir gut tut, dann verändert es meinen Fokus.
Esther, du hast auch ein paar Adventskalender rausgebracht. Mhm. Der heißt 2-Paarkeit. Mhm. Was ist so dein Ziel damit? Also warum dachtest du, hey, es wäre gut, einen Adventskalender für Paare rauszubringen?
In diesem 2-Paarkeits-Adventskalender gibt es immer einen kurzen Impuls, die Ehepaare, Ehemänner oder Ehefrauen geschrieben haben, wo real Erlebtes wiedergegeben wird. Dann gibt es immer eine vertiefende Frage zu diesem Impuls, wo das Ehepaar einfach auf eine tiefere Gesprächskommunikation hingeführt werden kann. Dass es nicht immer nur so oberflächlich ist, sondern dass wir tiefer miteinander kommunizieren. Und dann gibt es eine ganz praktische Aufgabe wie, nehmt euch heute mal 3 Minuten ganz fest in die Arme, ohne was zu sagen. Ja. Wie geht's euch? Oder überrascht dein Partner mal wieder. Ganz praktische Sachen. Und dann gibt es noch einen passenden Bibelvers dazu als Ermutigung. Und das Ziel war einfach, Paare in der gestressten Adventszeit einzuladen, 5 bis 7 Minuten einen kurzen Break zu haben und in die eigene Beziehung zu investieren.
Mhm. Stark. Hammer. Chris, ich habe vorher schon gesagt, ihr habt auch einen Beziehungspodcast, der heißt Bissel Kaffee mit Chris und Henny. Und da habt ihr bei den meisten Folgen so am Ende so einen Beziehungshappen, wie ihr das nennt, so einen Geheimtipp für Beziehungen quasi. Hast du einen Beziehungshappen für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer heute? Eine Sache, die du ihnen mitgeben möchtest?
Boah, ist immer schwer, so diesen einen Beziehungshappen zu haben. Aber ich würde sagen, gerade für junge Paare, so meine Generation und jünger, gebt nicht zu früh auf. Also lasst Scheidung und Trennung nicht zu schnell als Vokabular in euren Streitigkeiten einfließen lassen. Sucht euch Leute, die in euer Leben sprechen und die es gut mit euch meinen, und gebt dem Ganzen noch Zeit.
Ich würde noch super lange mit euch weiterreden, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Deshalb jetzt die Abschlussfrage an euch. Wir haben darüber gesprochen, so Beziehungen haben Herausforderungen, haben auch Schönheiten. Was warum lohnt es sich denn zu bleiben? Also ne, es wäre ja oft einfacher zu gehen und zu sagen, es ist mir alles zu anstrengend, du bist zu anders, es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Warum lohnt es sich, in Beziehung, in Partnerschaft zu bleiben? Esther, fang du an.
Ich glaube einfach, dass unser Glück in erfüllenden Beziehungen ist unser Erfülltsein. Und das ist dreidimensional, sowohl zu Gott, zu den Menschen, zu meinem Partner, als auch zu mir selber, also in gesunden Beziehungen. Und wenn es in meiner Ehebeziehung nicht klappt, werde ich es woanders auch nicht finden. Und warum soll ich woanders hingehen und nicht mehr beim eigenen investieren? Und ich erlebe eine erfüllte und glückliche Beziehung. Und ich habe das schon bei vielen, vielen Paaren auch erlebt, die durch Krisen durchgegangen sind. Das war hinterher die Beziehung besser, als wie sie vorher war, weil sie sich die Dinge angeguckt haben. Und ich sage immer, nichts ist so schlecht, als dass noch was Gutes daraus erwachsen kann. Und das möchte ich mutmachend sagen. Es lohnt sich immer, in die eigene Beziehung zu investieren.
Danke. Chris, warum lohnt es sich?
Ich würde sagen, es lohnt sich, weil du, wenn du durch Krisen gehst und bleibst, du eine Vorbildfunktion bist. Ich habe selber erlebt, meine Frau hat es auch erlebt, dass wir in schweren Zeiten Vorbildfunktionen hatten und diese Vorbildfunktion uns gestärkt haben. Und wenn du dann sozusagen in einer Beziehung bist, in einer Ehe, die kriselt und dann sich dafür entscheidet zu bleiben, kannst du auch ein Zeugnis, ein Vorbild für vielleicht eine andere Beziehung, eine Ehe sein, die auch gerade am Struggeln, am Herausfordern ist.
Danke, dass ihr hier wart und auch so ehrlich mit uns geteilt habt.
Sehr gerne.
Dankeschön. Gerne. Vielen Dank.
Es lohnt sich, in gesunde und vitale Beziehungen zu investieren, sagen Esther Dürrstein und Chris Stühn. Danke fürs Zuschauen. Bald geht es weiter mit Echt und Ehrlich. Und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Tschüss.